Spiritualität bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Auch wenn Sie uns in Südtirol bei Radio Maria hören, auch Ihnen herzlich willkommen. Grüß Gott, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich stehe dazu, wenn es ein vollmundiges Bekenntnis gibt, das in keinem Daily Talk, keiner Gerichtsshow, bei keinem Teenager außer Kontrolle oder Ghetto Kid Exklusivinterview kurz nach dem Jackenabziehen fehlen darf, dann dieses Ich stehe dazu. Hört man dann genauer hin und versucht das ein wenig zu übersetzen, dann kommt man schnell drauf, dass das eigentlich was ganz anderes heißt. Heißt nämlich gar nicht, ich stehe dazu, sondern heißt eigentlich, ist mir egal, was du drüber denkst, lass mich in Ruhe mit deiner moralischen Überlegenheit. Und mal ehrlich, diese Stimmung, natürlich nicht ganz so krass, aber durchaus auch ernst zu nehmen, macht ja auch vor dem Zweifel mancher Christen manchmal nicht halt. Frei nach dem Motto, er ist doch der Allerhöchste, Gott ist der Ewige. Und dann ruft er mich, nicht nur, aber gerade auch jetzt in dieser Bußzeit, wegen sündigem Kleinkram in den Beichtstuhl und verlangt, dass ich da meine Seele offenlege. Ist Gott denn ein Erbsenzähler? Und dann kommt die Kirche und sagt, bingo, genau das ist die alles entscheidende Frage. Gott ist nämlich gerade nicht so ein Erbsenzähler, sondern ganz im Gegenteil. Steh wirklich mal dazu und sieh ihn an und dann, ja, steh dazu und lass dich von ihm berühren. Und du merkst, er macht alles neu, er wird dich verwandeln, er überreicht dir, als ob du noch mehr als der einmillionste Kunde wärst, den absoluten Hauptgewinn. Beichte, du kannst nur gewinnen. Diese Reihe in unserer Spiritualitätssendung setzen wir also heute fort, heute mit dem fünften Teil. Und dazu ist uns wieder Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn in Österreich zugeschaltet. Grüß Gott dahin nach Dornbirn, Pfarrer Ludescher.
Ja, grüß Gott, Herr Dornis, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pfarrer Ludescher, wir sind heute schon im fünften Teil dieser Reihe zum Geschenk der Beichte. Du kannst nur gewinnen. Wenn wir vielleicht am Anfang der Sendung noch einmal einen kurzen Rückblick auf die vergangenen Sendungen halten, wenn wir schauen, wo wir jetzt gerade im Moment stehen bei dieser Reihe, das Geschenk der Beichte, du kannst nur gewinnen.
Gut, gerne. Ja, wir machen einen kurzen Rückblick auf unsere bisherigen vier Teile zum Thema das Geschenk der Beichte, du kannst nur gewinnen. Wir haben erstens sehr positiv bewertet, dass im Sakrament der Beichte Gottes Barmherzigkeit hörbar, sichtbar und greifbar ist und wird. Wir alle haben Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Barmherzigkeit, nach Verstehen, nach Verständnis. Das ist so ein Urbedürfnis des Menschen. Und gerade in der Beichte, denke ich, wenn wir offen sind vor Gott und zu unserem Leben stehen, so wie wir es am Eingang gehört haben, dann wird für uns Gottes Barmherzigkeit hörbar. Ich spreche dich los. Sichtbar wird es im Priester, der an der Stelle Jesu sich mir zuwendet. Manchmal wird es auch greifbar, wenn der Priester mir die Hände auflegt und mich in das Erbarmen Gottes hineinführt. Und es ist so, dass das erlösende Wort ich mir eigentlich nicht selber zusprechen kann. Ich brauche jemanden, der mir an der Stelle Gottes dieses Erbarmen Gottes, diesen Freispruch von meinen Sünden und von meinem Versagen zuspricht. Also Gottes Barmherzigkeit wird hörbar, sichtbar, greifbar. Ein zweiter positiver Gedanke der Beichte ist, Gott will dir vergeben, noch bevor du seine Vergebung suchst. Also noch bevor ich mich auf den Weg mache zu diesem Sakrament, ist Gott sozusagen schon längst auf dem Weg zu mir. Vergleichbar mit dem Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der den Sohn von Weitem kommen sieht und dann nicht einfach zu Hause bleibt und wartet, sondern er macht sich selber auf den Weg. Dieser alte Vater macht sich auf den Weg, um den Sohn zu begrüßen und ihn in seine Arme zu schließen. Wir haben auch gesehen, dass es im orientalischen Bereich völlig unnormal ist, dass der Vater einem Sohn entgegengeht. Es muss immer der Sohn dem Vater begegnen und nicht umgekehrt. Aber hier im Gleichnis wird das betont. Die barmherzige Liebe Gottes ist immer schon auf der Suche nach dir und erwartet dich. Gott erwartet dich im Sakrament der Beichte. Eine dritte positive Sache bei der Beichte: Es geht hier nicht nur um eine Abfolge von einer Zeremonie, einem Aufsagen von bestimmten Sünden, eine Abfolge von Gebeten und Riten, sondern das Sakrament der Beichte ist ganz besonders eine ganz tiefe Begegnung mit dem Du Gottes, mit Jesus Christus, der für jeden von uns am Kreuz sein Leben gegeben hat. Dann viertens haben wir gesagt, die Beichte schenkt uns eine geistliche Auferstehung. Da haben wir dann sehr intensiv darüber nachgedacht, was Sünde überhaupt ist, welche Auswirkungen sie hat, wie sie das seelische und geistliche Leben des Menschen lähmt, wie sie mitmenschliche Beziehungen auch lähmt und hindert. Und das Sakrament der Beichte schenkt hier eine geistliche Auferstehung, vergleichbar mit diesem wunderschönen Ikonengemälde, wo Christus der Auferstandene, der völlig im Lichtglanz ist, die Eva und den Adam aus ihrem Grab, aus ihren Gräbern zieht und sie praktisch hineinzieht in sein Leben der Auferstehung und des Glücks. Wir haben dann auch den Ausspruch von Scott Hahn betrachtet: Wenn Ärzte das für unseren Körper tun könnten, was Priester für unsere Seelen tun können, dann würden sie zu Tode gearbeitet werden. Ärzte können tote Körper nicht mehr zum Leben erwecken. Aber im Sakrament der Buße kann es geschehen, dass eine Seele, die weit weg von Gott ist, die vielleicht innerlich schon tot ist und wie zerstört, eine Seele kann zu neuem Leben erweckt werden durch die Berührung mit der barmherzigen Liebe Gottes im Bußsakrament. Und dann der letzte Punkt, den wir beim vierten Vortrag miteinander bedacht haben: Die eigentliche Frucht der Beichte ist diese innere Freude, die den ganzen Menschen erfüllt, eine Freude, die man nicht aus dem Weinglas und nicht aus der Drogenspritze bekommen kann, eine Freude, die nicht von dieser Welt stammt. Du darfst hingehen, deine Sünden sind dir vergeben, geh hin voller Frieden und Freude. Und wir haben dann auch miteinander bedacht, um diese Freude zu erreichen, diese kostbare innere, tiefe, menschliche Freude, die von Gott geschenkt ist, muss man aber auch bereit sein, ein kleines Stück Weg auch selber zu gehen. Und zwar haben wir gesagt, die Überwindung des Stolzes, das ist eine Arbeit, die wir selber leisten müssen. Nicht selten haben wir immer so das Bedürfnis, ja gut dazustehen und nicht als Versager zu gelten. Aber diesen Stolz müssen wir überwinden. Und dann auch die Überwindung der Scham. Die Kirche verachtet nicht den Sünder, niemals. Die Kirche stellt sich immer auf die Seite dessen, der in seinem Leben Ordnung machen will, der bereut, der sich nicht gut fühlt, dessen Gewissen sich plagt. Die Kirche steht auf der Seite des Menschen, der in die Irre geraten ist, und will ihm da aufhelfen und zurückhelfen in ein gutes Leben. Also das waren jetzt so die rückblickenden Punkte zu unseren vorangegangenen Sendungen zum Thema das Geschenk der Beichte: Du kannst nur gewinnen. Jetzt, heute, stehen wir am Beginn der Fastenzeit. In dieser Fastenzeit wird uns vielleicht mehr als sonst bewusst, dass das Leben, wenn wir es ernst nehmen, irgendwie so etwas wie ein Kampf ist, ein geistlicher Kampf, bei dem wir nicht gegen Menschen kämpfen, bei dem wir gegen Leidenschaften, die in uns da sind, kämpfen, gegen die Sünde, die als Versuchung an uns herantritt, kämpfen. Und wer das Bußsakrament regelmäßig empfängt, der macht sich dadurch fit für diesen geistlichen Kampf. Und wir wollen heute miteinander diesen geistlichen Kampf ein wenig näher anschauen. Warum gibt es überhaupt einen geistlichen Kampf? Warum muss der Mensch kämpfen? Warum gibt es Versuchung, Anfechtung? Warum gibt es diesen Kampf zwischen dem Gewissen, das in uns doch immer wieder sich meldet, und den Leidenschaften und Gefühlen, die auch da sind und auch sich melden und zu ihrem Recht kommen wollen? Warum gibt es diesen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Liebe und Hass, zwischen Zuwendung und Abneigung? Warum ist das überhaupt so? Und warum kann uns das Sakrament der Buße da eine große Hilfe sein? Das soll heute unser Thema sein. Und ich möchte da eigentlich gleich weitermachen und mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einsteigen in dieses neue Thema. Fit im geistlichen Kampf durch das Bußsakrament. Jemand hat einmal gesagt, das christliche Leben ist kein Kinderspielplatz, sondern ein Kampffeld. Tatsächlich finden wir das Wort oder den Ausdruck geistlicher Kampf in der Heiligen Schrift nicht. Also das gibt es nirgends zu lesen. Höchstens finden wir es als Überschrift zu einer Stelle, die wir im Epheserbrief finden, Epheser 6, 10 bis 18. Da geht es um das Anziehen der Waffenrüstung Gottes. Da beschreibt also der Apostel Paulus die Waffen, die man gebrauchen soll in dieser geistigen Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge. Dort wird also dieser Themenblock überschrieben mit geistlicher Kampf. Sonst finden wir es tatsächlich nicht als Ausdruck in der Heiligen Schrift, aber wir können ohne weiteres sagen, dass das Thema geistlicher Kampf irgendwie die ganze Heilige Schrift durchzieht und dass das Thema geistlicher Kampf so alt ist wie der Mensch selber. Und wir gehen jetzt einfach, um ein bisschen einzudringen in dieses Thema, gehen wir miteinander an den Beginn der Schöpfungserzählung, gehen wir in die Genesis-Erzählung hinein, die Erschaffung des Menschen. Adam und Eva sind von Gott geschaffen. Und sie leben in einer wirklich wunderbar vertrauten Beziehung zu Gott. Diese Beziehung ist am Anfang ganz harmonisch. Ein schönes Bild drückt das in der Schöpfungserzählung aus. Gott ist im Garten einhergegangen, sozusagen gleichsam er ist mit Adam und Eva in einem ganz vertrauten Spaziergang unterwegs im Garten des Paradieses. Dieses Bild drückt das aus. Sie hatten am Anfang eine wunderbar vertraute Beziehung zu Gott. Auch die Beziehung zwischen Mensch und Mensch war wunderbar. Sie war sehr rein, sehr offen, ungetrübt im gegenseitigen Vertrauen. Es gab keine Begierde in dem Sinn, die vom anderen Besitz ergreifen und ihn ausnützen und gebrauchen wollte. Das gab es nicht. Sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Das drückt wiederum aus, ihre Beziehung war ganz rein. Der eine war für den anderen keine Gefahr, sondern ein Geschenk. Ungetrübt im gegenseitigen Vertrauen. Es gab keinen Tod, es gab kein Leid, es war Harmonie, auch zwischen den Menschen und den Dingen der Schöpfung. Und dann geschieht diese erste Sünde, wir nennen sie Ursünde. Auch hier verwendet die Heilige Schrift wieder viele Bilder. Zunächst dieses Bild von der Schlange. Und die Heilige Schrift sagt, diese Schlange ist schlau. Sie ist schlauer als alle Tiere. Das ist eigentlich das Einzige, was die Heilige Schrift am Anfang über diese Schlange sagt. Sie ist sehr, sehr schlau. Sie ist schlauer als alle Tiere. Natürlich ist hier nicht wiederum ein materielles Tier gemeint, sondern das ist ein Bild für ein geistiges, rein geistiges Wesen, das keinen Körper hat. Wir wissen, dass mit der Schlange Satan gemeint ist und Satan ist ein gefallener Engel. Auch die Engel sind wie wir Menschen mit Freiheit begabt und Gott wollte, dass die Engel ihm zustimmen und ihn lieben, auch in aller Freiheit. Er wollte das nicht erzwungen wissen oder erzwungen haben. Er wollte seine freie Antwort. Und wir wissen aus der Apokalypse und aus der Heiligen Schrift, dass einige Engel sich gegen die Liebe Gottes entschieden haben. Non serviam, ich will nicht dienen. Aus Liebe zu Gott wird Hass, aus Licht wird Finsternis, aus Schönheit wird Hässlichkeit. Wir können jetzt das nicht im Einzelnen ausführen, aber wir müssen diese Wirklichkeit im Hintergrund bedenken. Das ist sehr wichtig. Die gefallenen Engel können gegen Gott nicht ankommen. Sie können ihn nicht besiegen. Sie können ihm nicht wehtun. Und weil sie gegen Gott nicht ankommen, dann gehen sie gegen die, die Gott am meisten liebt. Sie vergreifen sich an denen, die Gott besonders lieb hat, nämlich an den Menschen. Denn es ist ja so, dass Gott an und für sich das Universum und den Menschen nicht hätte schaffen müssen. Er war ja in sich glücklich. Gott war ja in sich oder ist ja in sich Familie, in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie waren in sich glücklich und wollten aber ihr Glück teilen. Darum heißt es auch so geheimnisvoll im Plural in der Schöpfungsgeschichte. Lasst uns also den Menschen schaffen. Nach unserem Abbild wollen wir ihn machen. Also Gott wollte sein Glück, das in ihm da ist, nicht für sich behalten. Er wollte es mit den Menschen teilen. Und darum erschuf er die Menschen. Und die Menschen erfreuten sich auch ursprünglich dieses reinen Glücks, dieser vertrauten, wunderbaren Beziehung zu Gott, ihrem Schöpfer. Aber es gab da einen, dem war das nicht recht. Der Neid hat ihn getrieben. Der Neid hat ihn getrieben und er hat versucht, von Anfang an die Menschen vom Glück, vom Leben, von der Liebe, von Gott wegzubringen. Und darum, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es den geistlichen Kampf, weil es diese gefallenen Engel gibt. Die stehen nicht auf der gleichen Höhe wie Gott. Die sind auch Geschöpfe, aber sie haben Einfluss auf uns und wollen uns zum Bösen verleiten und wollen uns von Gott wegbringen. Und es ist sehr wichtig, dass wir nach und nach auch in unserem geistlichen Leben erkennen, wie eigentlich die Gegenseite arbeitet. Die Gegenseite ist sehr schlau. Der Satan flüstert den Menschen eigentlich etwas Attraktives ein, etwas, das den Menschen lockt, das ihn verführen kann. Und dann müssen wir darüber nachdenken, ja, wie ist das? Was ist da für eine Dynamik dahinter? Wie kommt die Sünde überhaupt an mich heran? Und wie kann ich dieses Schema, wenn ich es kenne, wie kann ich es durchbrechen und der Sünde widerstehen? Denn wir alle, jeder von uns steht in dieser Spannung. Wir erkennen auf der einen Seite, was gut ist und was schlecht ist. Und dann müssen wir doch feststellen, dass wir manchmal Dinge tun, wo wir eigentlich klar erkannt haben, das ist nicht gut. Und wir tun es trotzdem. so ähnlich wie Paulus das ausgedrückt hat, ich tue das, was ich nicht will, und das, was ich tun sollte, tue ich nicht. Also der Mensch lebt da in einem Zwiespalt, in einer großen Spannung. Und diese Spannung nützt auch sozusagen der böse Feind aus. Der Versucher tritt natürlich nicht in der Weise an dich heran, dass er sagt, ha, pass auf, ich bin der Dämon und ich versuche dich jetzt. Wenn wir das so direkt spüren würden, dann würden wir diese Kämpfe wahrscheinlich besser gewinnen. Aber es ist nicht so. Nein, der Dämon kommt in der Regel ganz anders. Er kommt zart und fein. Ja, man möchte wirklich fast sagen, fast in einer attraktiven, in einer anziehenden Art und Weise. Und wenn es ihm gelingt, dann versucht er sogar, etwas Schlechtes als etwas Gutes hinzustellen. Und wenn ihm das gelungen ist und wir ihm da auf den Leim gehen sozusagen, dann hat er gewonnen. Ein paar Beispiele. Jemand hat mich verletzt und ich bin total wütend. Und ich sage mir, ich muss ihm das zurückzahlen. Der muss das jetzt spüren, dass er mich verletzt hat. Und ich muss ihm das zurückzahlen, wenn ich das nicht mache, dann werde ich nicht gesund, dann werde ich nicht heil von meinen Verletzungen, die mir zugefügt werden. Also hier das Bedürfnis zurückzuzahlen mit dem Argument, wenn ich das nicht tue, dann kann ich nicht geheilt werden innerlich. Übrigens, man hat eine Untersuchung gemacht, die bewiesen hat, dass wenn jemand Aggressionen tatsächlich auslebt und sie herauslässt, wird er sie dadurch nicht los, sondern sie verstärken sich noch. Eine ganz interessante psychologische Untersuchung, dass also Abbau von Aggressionen oder Überwindung von Aggressionen nicht bewältigt werden kann, wenn man sie aktiv auslebt. Ein ganz anderes Beispiel, ich bin in einem Gespräch gewesen mit einem 16-jährigen Jugendlichen. Er hat mir ganz offen gesagt, jeder meiner Freunde hat schon einmal einen Pornofilm angeschaut, das macht doch jeder, dann kann ich das doch auch tun und ich mache es wirklich nur einmal, nur ein einziges Mal. Und übrigens, die Sexualität ist doch etwas so Natürliches und so Schönes. Warum sollte ich es nicht ausleben? Sonst werde ich ja krank. Das sind diese feinen Argumente, die letztlich der Gegner verwendet, um uns in die Sünde hineinzulocken, hineinzuführen. Oder ein drittes Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Sagen wir, ich bin beim Arzt und der Arzt untersucht mich und er stellt halt fest, ja, ich bin etwas zu gewichtig und sollte nicht so viele fette Sachen essen. Das passt übrigens jetzt ganz gut in die Fastenzeit. Und ich sehe halt doch dann zu Hause, ja, die Sahnetorte auf dem Tisch stehen. Und je länger ich sie beobachte, umso besser ist sie und umso besser sieht sie aus und umso mehr habe ich Lust auf sie. Und da kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, wie wir mit Versuchungen oder Anfechtungen umgehen können. Es ist entscheidend, ob wir, wenn eine Versuchung an uns herantritt, zuhören oder nicht, mit ihr spielen oder nicht, auf sie eingehen oder nicht. Bleiben wir beim Beispiel von der Sahnetorte. Wenn ich diese Lust, diese Sahnetorte jetzt anzuschneiden und zu verkosten, wenn ich diese Lust von Anfang an zurückweise, dann habe ich eigentlich schon fast gesiegt. Also sozusagen, wenn ich mir sage, die Sahnetorte ist jetzt nichts für mich, aus, basta. Dann habe ich eigentlich schon gesiegt. Aber wenn ich sie länger noch anschaue, dann wird mein Verlangen nach dieser Sahnetorte immer größer werden und es wird dann schon ein bisschen schwieriger, ihr zu widerstehen. Ein anderes Beispiel: Es kann ja ohne weiteres geschehen, dass eine ungute, lieblose Verdächtigung über einen anderen Menschen sich bei mir einschleichen will. Und ich kann jetzt zweierlei Dinge tun. Ich kann da hin und her überlegen, könnte das sein oder könnte das nicht sein. Oder ich kann diesen Verdacht, der sich mir da aufdrängt, kann ich eigentlich auch sofort zurückweisen. Ungefähr mit diesem Gedanken: Nein, dieser Verdacht hat jetzt bei mir keine Chance. Ich lasse mich nicht auf bloße Verdächtigungen ein und gebe ihnen keinen Raum. Das ist das Entscheidende. Wie viel Raum gebe ich der Versuchung, gebe ich dem Gedanken, der sich mir da aufdrängt, gebe ich diesem Gedanken, der mir da eingeimpft werden will. Ja, und wenn wir da ein bisschen zu weit gehen, dann beginnt wirklich dieser innere Kampf und dieses innere Ringen und es beginnt dieses Erwägen. Du weißt ganz genau, du solltest nicht, aber irgendwie willst du doch, du darfst das jetzt nicht tun, aber du möchtest es doch gern. Natürlich, wir haben schon noch die Chance, Nein zu sagen und der Versuchung zu widerstehen, aber irgendwie ist es dann fast so, wie wenn du den ersten Schritt auf eine schiefe Bahn, die nach unten führt, tust. Und diese schiefe Bahn ist sehr rutschig und unweigerlich, sobald du dich auf sie begeben hast, geht's sozusagen nach unten. Und du kannst dich nicht mehr halten, obwohl du noch vielleicht willst. Du kannst dich nicht mehr halten, du rutschst hinunter, es nimmt dich einfach mit. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier können wir eine kleine Pause machen zum Überlegen, wie erfahre ich das? Wie ist bei mir diese Sache mit den Anfechtungen und Versuchungen? Und welche Strategie habe ich, um ihnen Widerstand zu leisten? Ja, wir gehen jetzt noch einmal zurück miteinander in die Schöpfungserzählung hinein. Wir erleben hier bei der Darstellung dieses geistlichen Kampfes zwischen der Schlange auf der einen Seite und zwischen Eva, die doch das Gebot Gottes in ihrem Herzen trägt. Wir sehen hier, wie Eva immer mehr auf diese schiefe Bahn gerät und sich schlussendlich nicht mehr halten kann und in die Sünde hineingezogen wird. Eva sieht ja diese Frucht. Sie sieht sie lange an. Sie sieht, wie sie gut aussieht und einfach zum Reinbeißen ist. Und das wird dann für sie sehr, sehr schwierig, hier zu widerstehen. Aber wir müssen sagen, zunächst reagiert Eva super auf die Attacke der Versuchung. Nämlich das Wort Gottes ist noch ganz in ihr lebendig und sie antwortet dann auch in der entsprechenden Weise. Wir haben schon am Anfang gesagt, die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes. Und in ihrer Schlauheit stellt sie zunächst eine Frage an die Eva. Und dadurch ist Eva schon gezwungen zu antworten. Also sie muss sich bereits auf einen Dialog einlassen. Die Schlange ist sehr schlau. Sie stellt eine Frage und diese Frage beinhaltet bereits eine Lüge. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Also sehr schlau, aber bereits eine Lüge präsentiert die Schlange der Eva. Darum nennen wir auch den Satan wirklich den Vater der Lüge, denn in ihm ist keine Wahrheit. Und Eva entgegnet dann der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Also Eva antwortet wirklich gut. Sie weist diese erste Attacke zurück. Sie hat Gottes Wort, sie hat Gottes Gebot ganz lebendig in ihrem Herzen und übersteht diese erste Attacke sehr gut. Das Wesen des Versuchers ist es, dass er nicht nur einmal probiert, sondern immer wieder, ein nächstes Mal, ein zweites Mal, ein drittes Mal. Das kennen wir sicher alle. Bei Eva war es so. Daraufhin sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Hier sieht man eigentlich sehr schön, dass es dem Versucher gelingt, der Eva einen anderen Gedanken so einzupflanzen. Der Versucher will in das Herz von Eva Misstrauen gegen Gott hineinpflanzen. Und es muss so gewesen sein, menschlich gesprochen, dass sie für eine Sekunde das Wort Gottes nicht mehr so klar vor sich hatte, dass sie diese Verbundenheit mit Gott für eine Sekunde gleichsam losgelassen hat, und dadurch wird in ihr Raum für diesen misstrauischen Gedanken gegen Gott. Nein, ihr werdet nicht sterben. Hat uns also Gott da angelogen? Will er uns etwas vorenthalten? Also auf der einen Seite wiederum die Schlauheit der Schlange. Sie sät Misstrauen in das Herz von Eva, und sie ist noch einmal schlau, sie erweckt in ihr die Leidenschaft des Stolzes. Sein wie Gott, groß sein, mächtig sein, allwissend sein, niemanden über sich haben müssen, von niemandem abhängig sein müssen, selbst Herr sein können. Die Schlange ist so schlau, sie kennt den Menschen und weiß, wo er am meisten verletzbar ist, nämlich in seiner Leidenschaft nach dem Stolz. Und dann natürlich gewinnt das in der Eva immer mehr Raum. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß, sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Und damit hatte Eva praktisch schon verloren. Sie kann aus diesem Gespräch mit der Schlange nicht mehr aussteigen. Zu sehr haben diese misstrauischen Gedanken und so die Begierde des Stolzseins, des Mächtigseins in ihr schon Wurzel gefasst. Und sie wiederholt auch nicht noch einmal Gottes Gebot. Das ist in diesem Moment weiter von ihr weggerückt, sondern sie hört auf die Stimme der Schlange und sieht die Attraktion dieser wunderschönen Frucht, und dann ist es geschehen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir in der Schöpfungsgeschichte erzählt bekommen, ist kein Märchen. Auch wenn diese Geschichte mit vielen, vielen Bildern gespickt ist, so sind in dieser Schöpfungsgeschichte so tiefe Wahrheiten über uns, über das Leben, über Gott, über das Geheimnis des Bösen drinnen, dass wir niemals die Schöpfungsgeschichte einfach nur so abtun dürfen. Das ist ja nur ein Märchen. An Adam und Eva glaubt ja sowieso niemand. Nein, es geht darum, dass wir die geistliche Wahrheit und Lebensweisheit, die in diesen Geschichten drinnen steckt, dass wir die entdecken und uns zunutze machen in unserem eigenen Kampf. Wir haben also gesehen, geistlicher Kampf bedeutet letztlich, mein Gewissen, diese innere Stimme, steht im Widerspruch zu Leidenschaften, die in meinem Herzen auch da sind, zu Gefühlen, steht im Widerspruch zu Anfechtungen, die auch von außen kommen. Da ist ein Widerstreit da. Entweder wir kämpfen oder wir ergeben uns dem Kampf. Und wenn wir dann der Versuchung nicht widerstehen können, dann kommt einfach die Zustimmung zu dieser Sünde. Wir stimmen innerlich zu, wir sind bereit, etwas zu tun, von dem wir dennoch zumindest ahnen, dass es nicht gut ist. Also das ist dann der nächste Schritt, die Zustimmung, das Essen der Frucht. Dann kommt der Genuss und es scheint uns auch wirklich zu schmecken. Und dann kommt das, was in der Schöpfungsgeschichte beschrieben wird mit es gingen ihnen die Augen auf. Dann war der Moment, wo sie gemerkt haben, und es war doch nicht gut, dass wir das gemacht haben. Sie haben gemerkt, sie haben etwas getan, was ihnen geschadet hat, was nicht gut war. Vorher wurden sie immer mehr vernebelt und verblendet. Aber jetzt, es gingen ihnen die Augen auf. So geht es doch uns auch. Wir tun etwas, was wir eigentlich nicht tun wollten und aus Schwäche zum Beispiel tun wir es dann trotzdem und hinterher spüren wir doch, mein Gott, war ich doch ein Dummkopf. Warum habe ich das gemacht? Das wäre doch nicht notwendig gewesen. Es war nicht richtig. Schaut, liebe Hörerinnen und Hörer, das Großartige ist, dass Gott uns auch in dieser Situation immer noch nicht verlässt. Er gibt uns die Chance, etwas wieder gut zu machen. Das ist doch so wunderbar. Auch in dieser Situation des Scheiterns lässt uns Gott nicht allein. Er verlässt uns nicht, sondern er ist bei uns. Und besonders im Bußsakrament fängt er uns sozusagen auf, wenn wir im Kampf gegen die Sünde eben nicht gesiegt haben, sondern getaumelt sind und verwundet wurden. Er verlässt uns nicht, er nimmt uns in seine Arme, er richtet uns auf, er stärkt uns und wir können weiterkämpfen. Und eine ganz besondere Rolle hat wiederum das Gewissen. Das Gewissen, das uns vorher gewarnt hat, beginnt dann jetzt nach der Sünde noch einmal in uns zu arbeiten. Es arbeitet in uns weiter. Ich weiß nicht, ob Sie den Kinderfilm kennen, Spuren im Schnee. Da geht es um das Thema Verzeihen und Vergeben und erkennen, dass eine Tat böse war und so weiter. Und da sagt die Oma in diesem Film zu dem kleinen Enkel, sagt sie, weißt du, es gibt das Gewissen. Und der kleine Bub sagt, was ist das Gewissen? Und die Oma erklärt es so, weißt du, das Gewissen, das ist das kleine Etwas, das uns manchmal in die Quere kommt. Das kleine Etwas, das uns manchmal in die Quere kommt. Und Gott sei Dank kommt es uns manchmal in die Quere, sonst würden wir einen Weg gehen, der uns nicht ins Glück führt. Und Gott sei Dank hören wir auf das Gewissen. Natürlich, es gibt auch die Strategie, das Gewissen totzuschlagen, es nicht zur Sprache kommen zu lassen. Es muss schweigen. Und man flüchtet sich in den Lärm zum Beispiel. Man flüchtet sich in den Lärm, um die inneren Probleme nicht mehr wahrnehmen zu wollen. Also, es gibt einen Weg zurück. Und dieser Weg zurück heißt, dieser inneren Stimme, dem Gewissen zu folgen. Und dann kommt etwas Wunderschönes, wozu der Mensch fähig ist. Er ist nicht nur fähig, um zu sündigen, sondern er ist auch fähig zu bereuen. Die Reue besteht in der Erkenntnis, es war nicht gut, was ich gemacht habe. Und ich möchte es nicht mehr tun. Und gerade diese Reue darf ich ja beim Sakrament der Beichte aussprechen. Und diese Reue ist sozusagen nach vorne gerichtet, in meine Zukunft hinein. Wenn ich etwas bereue, dann eröffnet sich mir ja wirklich eine neue Zukunft. Es ist dann nicht immer leicht herauszufinden, das braucht auch manche Kämpfe. Aber wenn ich bereue, habe ich den wichtigsten Schritt gemacht. Hildegard von Bingen spricht immer die alles erneuernde Kraft der Reue. Das Gegenteil von Reue wäre meiner Meinung nach diese innere Verhärtung. Im Buch der Psalmen heißt es einmal, da spricht Gott zum Volk, verhärtet euer Herz nicht. Verhärtung bedeutet, ich beharre in der Lüge, ich öffne mich nicht mehr für die Wahrheit, ich bringe einfach konsequent mein Gewissen zum Schweigen. Also das Schöne, liebe Brüder und Schwestern, in diesem Kampf, in dem wir alle drinnen stehen, ist einfach, dass Gott uns auch nach einem Fall liebt. Das heißt nicht, dass er den Fall liebt und die Sünde liebt, das wissen wir aus der Heiligen Schrift. Auch Jesus, der unendlich barmherzig war und ist, auch Jesus hat niemals die Sünde geliebt. Aber er hat die Not des Menschen gesehen, der in die Sünde hineingeraten ist und will den Menschen aus dieser Not wieder herausziehen und herausführen. Gott verlässt uns nicht, auch nach der Sünde nicht. Das ist das große Plus, die große frohe Botschaft, die uns das Bußsakrament bringt. Auch dann bin ich bei Gott willkommen. Auch dann wartet Gott auf mich, wenn ich einmal im geistlichen Kampf mit meinen Gewohnheiten, mit meinen Charakterschwächen nicht siegen konnte. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich euch allen wirklich eine gesegnete Zeit des Fastens. Gerade in dieser Zeit des Fastens sind wir ja wirklich auch aufgerufen und möchte die Kirche uns helfen, wachsamer zu sein in unserem alltäglichen Leben. Das heißt nicht ängstlicher zu sein, sondern nur wachsamer zu sein. Ängstlich müssen wir nicht sein, wenn es um Versuchungen oder Anfechtungen geht. Aber wachsam sein und einfach die Mittel benutzen, die die Kirche uns gibt, die sie uns lehrt und zeigt, um in diesem geistlichen Kampf bestehen zu können.
Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, heute mit Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn in Österreich. Zur Beichte, du kannst nur gewinnen, in dieser Reihe heute der fünfte Teil. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Ludescher, für diese Stunde, für diese Gedanken zur Beichte, du kannst nur gewinnen. Sie haben uns heute gesagt, wenn wir uns auf dieses Geschenk der Beichte einlassen, dann ist es ja eigentlich im Grunde nicht nur der Gewinn im Nachhinein, dass man sagt, okay, das Kind ist in den Brunnen gefallen und Gott bringt das Ganze wieder in Ordnung. Also es zielt nicht nur auf die Vergangenheit, sondern gerade auch auf die Zukunft hin. Also wenn wir wirklich eine gute Beichtpraxis haben, also wenn wir auch das, dann wird uns das auch für das Weitere, für das Weitergehen, für das Danach, für den Anfang, den wir dann neu machen können und der Weg, der da vor uns liegt, richtig stärken.
Ja, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Beichte hat zwei Richtungen. Die eine ist die Bereinigung der Vergangenheit und die zweite Richtung ist diese neue Kraft, diese neue Gnade, dieser neue Schwung, wenn man es jetzt menschlich ausdrücken will, der mir von Gott gegeben wird, um weiterzugehen, um weiter glauben zu können, hoffen zu können und lieben zu können. Also es ist das Sakrament der Beichte wirklich so etwas wie eine Vitaminspritze für mich auf meinem weiteren geistlichen Weg. Und ich glaube, jeder, der wirklich ehrlich und gut beichtet und nicht nur so 0815 die Sachen herunterleiert, sondern wirklich ehrlich und gut das macht, der erfährt das auch, dass eine Kraft aus der Beichte kommt, die ihm hilft, manche Dinge zu überwinden, die vorher einfach nicht möglich waren. Da wirkt dann einfach diese Gnade der Beichte, es wirkt eigentlich der Herr in den Herzen dessen, der die Beichte empfangen hat. Also ich würde auch sagen, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dieser Blick nach vorne, diese Kraft, die ich bekomme, um mein Leben wieder neu in die Hand zu nehmen und positiv zu gestalten.
Und damit wir das Vertrauen, dieses Vertrauen darauf, dass Gott uns diese Möglichkeit schenkt und dass er uns diese Stärkung verspricht und ja, dass wir auch weiter vertrauen auf seine unergründliche Liebe, auch dafür brauchen wir die Stärkung und das Gebet und darum möchten wir Sie nun am Abschluss dieser Sendung bitten um Ihren priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürbitte der Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen, segne und behüte, stärke und begleite euch alle auf dem Weg in die Fastenzeit, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.